für diejenigen, die das letzte Mal nicht dabei waren, wir sind ja so über die Lehre von Gott, den Vater, Gott, den Sohn, den Heiligen Geist, dann die Menschen, die Lehre der Menschen, der Sündenfall, über diese Dinge sind wir über die 1,5 Jahre gewandert und so einmal im Monat getroffen und über diese Dinge nachgedacht. Und letztendlich ist das Thema noch übrig geblieben, Anführungsstrich übrig geblieben, über die Lehre von den Engeln. Danach würde nicht die Lehre von der Gemeinde kommen. Und das auch Zeitgründen hat es nicht geklappt. Und wir haben in der Gemeindebibelschule, in Gemeindetagen so ein bisschen darüber nachgedacht, zumindest über einen Aspekt des Wesens der Gemeinde nachgedacht. Sodass da würde eigentlich schon noch einiges kommen, aber hier wollen wir sozusagen den Sack zumachen. Und so kamen wir zu der Lehre der Engel. Und ich weiß nicht, wie ihr persönlich dazu steht, ob das etwas ist, was euch präsent ist beim Bibellesen, beim Bibelstudium, in eurem Glauben, wie ihr Engel einordnet oder nicht einordnet, wie ihr damit umgeht. Und es ist erstaunlich, das haben wir letztes Mal ein bisschen so angefangen zu entdecken, wie viel die Bibel doch über die Engel lehrt. Und seit ich mich damit beschäftige und auch allein schon seit dem letzten Monat, wo wir miteinander, das war glaube ich vor Pfingsten, richtig? Ich glaube sogar der Freitag, bevor es in den Urlaub ging. Und seitdem begegnet mir das noch viel intensiver beim Bibellesen. Ich lese und denke, stimmt hier nochmal und hier. Wenn man so die Sinne dafür schärft, und dann überliest man das nicht so schnell. Und dann guckt man nochmal genau hin. Und ich staune einfach darüber, wie viel die Bibel über die Engel sagt und wie viel die Bibel über die Engel lehrt. Wie gesagt, kann sich jemand noch erinnern, wie oft im Alten Testament, das ist ein blödes, gell? Aber das wäre so eine Quizfrage. So. Ja. 100 ist gut und 36 nicht, aber 100 ist gut, sagen wir 100. Ja, über 100 Mal im Alten Testament und im Neuen Testament mehr oder weniger, was denkt ihr? Mehr, 165 Mal. Über 165 Mal im Neuen Testament, wobei man eher denken würde, ja, im Alten Testament vielleicht mehr als im Neuen Testament. Gell? Da haben wir ja die Offenbarung, da ist Jesus da gewesen, da haben wir das Wort Gottes und dann brauchen wir da keine Engel mehr. Gell? Aber alleine, welche Bücher, biblische Bücher im Neuen Testament am meisten dazu beigetragen, dass wir da so eine Häufigkeit haben? In dem Neuen Testament. Ja genau, die Evangelien. Weil gerade bei der Geburt Jesu und beim Kommen Jesu und beim stellvertretenden Tod und bei der Auferstehung spielen Engel eine große Rolle. Die kündigen an, die begleiten, die schützen, die ermahnen, die richten aus, bis zu den Weisen aus dem Morgenland, die dann die Nachricht bekommen, von den Engeln gesagt bekommen, geht nicht zurück zu Herodes und so. Also da spielen Engel eine große Rolle, auch bis in die Apostelgeschichte hinein. Bewahrung der Apostel, teilweise aus den Gefängnissen rausgeholt und sie zurückgebracht und gewaltig. Also, und das können wir nicht leugnen. Das können wir nicht leugnen. Aber wir brauchen da natürlich eine gesunde Lehre, dass wir damit recht umgehen. Und das, ich hoffe, das will ich nur ganz kurz sagen, von der Offenbarung gegen Ende. Ein Engel zeigte ihm viele Dinge, dem Johannes, und da fällt er am Ende zu ihm für die Füße, Kapitel 22, glaube ich. Und dann und betet ihn an und der Engel sagt, steh auf, ich bin ja nur dein Mitknecht. Bete Gott an. Das ist die gesunde und die richtige Ausrichtung. Das sind Mitknechte, das sind Diener, die Gott geschaffen hat. Und die beten wir nicht an. Das ist wichtig. Und da wird es gefährlich, wenn dann eine gewisse Engelanbetung stattfindet. Und das gibt ja in vielen Religionen und Mythen und gibt es ja diese Engelanbetung. Aber wir Christen, wir sind immer so Extremisten, entweder ganz oder gar nicht. Gell? Und wir, sobald da irgendwas mit den bestimmten Dingen etwas, Unfug getrieben wird, dann bam, damit wollen wir nichts zu tun haben, weil es ist ja gefährlich, es könnte ja falsch. Und es geht in vielen Bereichen des Glaubens, sobald es ein bisschen extrem wird, nee, dann gefährlich, da können wir uns ja die Finger verbrennen. Und so auch mit den Engeln, aber nein, wie gesagt, allein von der Häufigkeit des Vorkommens der Schrift, es ist wichtig, dass wir uns damit beschäftigen. Die Engel spielen eine Rolle im Leben Jesu. Wie gesagt, die Stellen, ich denke, sind bekannt oder die Berichte oder das, was wir auch letztes Mal ein bisschen angeschaut haben. Aber die Engel spielen auch in seiner Lehre eine große Rolle. Also Jesus erwähnt auch in seiner Illustration oder in seiner Lehre in der Enge. Wisst ihr, an welchen Stellen er da zum Beispiel? Wer weiß da, wo lehrt Jesus etwas über die Enge? Achso, das, ja. Ich habe gedacht, du willst mir sagen, ich habe das übersetzt. Alles Gute, ich hoffe, das gelingt.
Ja. Also er sagt, dass er freiwillig in den Tod geht und wenn er wollte, er könnte die ganze Legion Engel praktisch
erheben. Ganz genau, wo es darum geht, vor Pilatus und er sagt, oh, weißt du nicht, wer ich bin? Und er sagt, oh, weißt du. Und bei Petrus sagt das auch. Petrus zieht das Schwert und will, und Jesus sagt, Petrus, du musst nicht kämpfen, ich möchte, würden hier Herrscher von Engel da schön dastehen. Und dann, so. Bei der Versuchung stärken den Engel dann am Ende, richtig? Das ist noch ein bisschen, das ist Leben, aber in der Lehre, er bezieht bestimmte Dinge unter
die
Lehre. Genau. Matthäus 22, das starten wir mal mit der Bibel aufschlagen. Matthäus 22, das ist die Stelle, ganz genau. Es geht nämlich bei der Thematik auf Verstehung der Toten. Und die Sadduzäer, die haben sich ja damit mit dieser Lehre schwer getan. Sie glaubten nicht an die Auferstehung der Toten und sie glaubten nicht auch an Engel. Das glaubten die Sadduzäer nicht. Nur nebenbei, in der Apostelgeschichte ist interessant, als Paulus gefangen war in Caesarea, da kommen doch Sadduzäer und Pharisäer zusammen und wollten ihn ja töten. Und da müssen sie aber erst gibt es eine Gerichtsverhandlung. Und das ist spannend zu lesen, wie Paulus dann sie gegeneinander aufspielt. Der weiß ganz genau, dass die Sadduzäer nicht an die Engel geglaubt haben und auch nicht die Auferstehung der Toten. Und dann, als er dann da sich verteidigt, sagt er, ich habe nichts Unrechtes getan, denn ich habe eigentlich nur gesagt, dass Gott einen Toten auferwecken wird. Und dann nimmt er darauf Bezug und dann die Sadduzäer, das geht gar nicht. Und die Pharisäer, nee, natürlich wird das so sein. Und dann Paulus tritt so zwei Schritte zurück und die schlagen sich die Köpfe da ein. Und er guckt zu und die streiten sich da und merken gar nicht, dass die haben dann vergessen, wer der gemeinsame Feind ist. Dann haben sie sich wieder sich besonnen auf die Konflikte, die sie miteinander hatten. Aber Matthäus Kapitel 22, schaut mal ab, Vers 23 ist der Abschnitt. Und da wird explizit Sadduzäer genannt, denn sie glauben nicht an die Auferstehung der Toten, auch nicht an die Engel. Und genau diese beiden Dinge erwähnt Jesus auch in diesem Zusammenhang. An jenem Tagen kamen Sadduzäer zu ihm, die das sagen, es gibt keine Auferstehung. Und sie fragen ihn und sprachen, Lehrer, Mose hat gesagt, wenn jemand stirbt und keine Kinder hat, so soll dein Bruder seine Frau heiraten und soll sein Bruder Nachkommenschaft erwecken. Es waren aber bei uns 7 Brüder und der erste heiratete und starb und weil er keine Nachkommenschaft hatte, hinterließ er seine Frau seinem Bruder. Ebenso auch der zweite und der dritte bis auf den 7. Zuletzt aber von allen starb die Frau. Wessen Frau von denen 7 wird sie nun in der Auferstehung sein? Also wenn es Auferstehung der Toten, wen wird sie dann haben von den 7? 7 Männer kann es ja nicht sein, ja? Das ist ihre Fanfrage, die sie gestellt haben. Denn alle hatten sie. Jesus aber antwortete und sprach, ganz wichtig, ihr irrt, weil ihr die Schrift nicht kennt, noch die Kraft Gottes. Habt ihr die Bibel nicht gelesen? Kennt ihr nicht, was die Schrift sagt? Und jetzt kommt Vers 30. In der Auferstehung heiraten sie nicht, noch werden sie verheiratet, sondern sie sind wie Engel im Himmel. Also hier bezieht er, sie sagt, da gibt es kein Heiraten und Verheiraten. Sie werden sein wie Engel im Himmel. So, und dann sagt er, was aber die Auferstehung der Toten betrifft, habt ihr nicht gelesen, was zu euch geredet ist? Von Anfang an, das spricht, ich bin Gott Abrahams, Isaak und Jakobs. Das sagt, ich bin Gott, ja, ich bin, nicht ich war. Das heißt, wenn ich bin, dann lebt ja noch Abraham, Isaak und Jakob. Ja, er ist nämlich ein Gott der Leben und nicht ein Gott der Toten. Also auf die zwei Fragen. Aber interessanterweise, er sagt, es geht darum, ja, wer gehört zusammen, wessen Mann? Und er sagt, oh Freunde, habt ihr nicht gelesen, was in der Bibel steht? Das ist spannend, gell? Das heißt, im Alten Testament wird schon darüber gelehrt, wie es im Himmel sein wird. Und unter anderem, sie werden nicht heiraten, verheiraten. Das heißt, Engel heiraten und verheiraten sie nicht. Das heißt, Engel auch haben kein Geschlechtsverkehr, das heißt, Engel vermehren sich nicht. Das ist sehr wichtig. Das hat, auf welche Stelle hat es Relevanz? Welche schwierige Stelle in der Schrift, Victor muss kurz warten, der grinst schon, welche schwierige Stelle der Schrift ist wichtig, das zu wissen, sonst kommen wir gar zu ganz komischen Interpretationen.
Da, wo die Engel runterkamen, also Gottes Söhne, aber das waren nicht Engel so gesehen.
Ja, die Lehre, die kennt ihr von 1. Mose Kapitel 6, und die Gottes Söhne suchten die schönen Frauen der Menschen, sie schliefen miteinander, Engel mit Menschen, und dann kamen da Riesen hervor. So, und das wird durchgezogen bis zum Petrusbrief, bis in den Judasbrief, und weil die Engel mit den Frauen geschlafen haben. Nun, Jesus sagt, wisst ihr nicht, dass die Engel nicht so sind, wie Menschen sind. Okay? Sie heiraten weder, sie verheiraten nicht, sie vermehren sich nicht. So. Von daher kann dies, allein nur aus diesem Aspekt kann die Interpretation von der 1. Mose Kapitel 6, mit das Engel mit Frauen geschlafen, für mich zieht nicht. Ja. Ja, da steht nicht, dass das Engel waren. Da stand nur Gottes Söhne. Und da gibt es zwei Möglichkeiten, das zu sagen. Nämlich, das können Engel sein. Dazu werde ich gleich ein paar Stellen lesen. Das könnten sein, also von der Bezeichnung, aber es kann genauso auch Menschen sein. Die Bezeichnung im Psalmen wird sowohl für Engel, aber kann genauso auch für Menschen genommen werden.
Da steht, dass wir einen neuen Leib bekommen werden. Und hier steht Engel. Und ist das Gleiche miteinander? Oder
irgendwie? Okay, das hat was mit der Beschaffenheit von Engel. Engel sind was? Geistwesen. Was für ein Leib werden wir bekommen? Einen neuen Leib. Und das wird ein geistlicher Leib sein. Kein fleischlicher Leib, ein geistlicher Leib. So, das... Okay, wir kommen gleich zum Wesen von Engeln, dann werden ein paar Dinge einfach nochmal nachdenken. Aber was ich damit sagen will, es ist wichtig, wenn ihr sagt, ihr irrt, weil ihr die Schrift nicht kennt. Und viele Interpretationen von vielen Stellen, wo ich denke, wo holt man das her? Das sind so Szenarien und so düstere, mittendrin auf einmal, oh, Engel haben mit Menschen geschlafen und da sind die Riesen entstanden. Alles klar, und wir, naja, so ist es halt gewesen. Und mittendrin so, und Petrus auch, mittendrin in 1. Petrus Kapitel 4 redet er auch, dass Jesus auf einmal bei diesen Engeln war und ihn gepredigt hat. Zack, oh ja, so. Ich sag, wir müssen Kontexten, oder je mehr wir das Bild der ganzen Schrift vor Augen haben, und dazu trägt auch die Lehre von den Engeln bei, umso mehr werden wir auch in der Lage sein zu prüfen, ob diese Lehren richtig sind oder nicht. So wichtig sind, allein an diesem Punkt finde ich es wichtig, eine gesunde Angeologie zu haben, also eine gesunde Lehre von den Engeln zu haben. Okay, also das sind solche Stellen unter anderem. Jesus lehrt aber bei fast jeder Lehre von der Wiederkunft, spricht er von den Engeln. Er spricht davon, wenn er kommen wird mit seinen Engeln. Und er spricht davon, dass die Engel sammeln werden. Er spricht das in Gleichnissen. Eins der Gleichnisse habe ich vor kurzem, haben wir in einem Hauskreis miteinander gemacht. Geht mal ein paar Kapitel zurück, Matthäus Evangelium, Kapitel 13. Ja, genau. Da ist Kapitel 13, Vers 24, ist das Gleichnis von dem Unkraut und Acker. Da heißt es, da ist ein Seemann, der sät und dann gute Samen, und er geht schlafen, dann kommt ein Böse und sät auch, und dann bösen Samen, schlechten Samen, und dann beides wächst auf. Und dann kommen die Diener und sagen, oh Herr, sollen wir herausreißen den Schlechten? Und er sagt, nein, macht's nicht, lasst die heranwachsen bis zur Ernte, und dann sammelt das Schlechte und dann sammelt das Gute. Und dann erklärt Jesus das Gleichnis in Kapitel 13, Vers 36, als Beispiel. Das ist, jetzt ist kein Gleichnis, jetzt erklärt er, was das Gleichnis zu bedeuten hatte. Das ist jetzt Lehre, das ist wahr. Und er sagt Folgendes, nicht, dass die Gleichnisse nicht wahr sind, aber das sind Bilder gewesen, jetzt geht es ans Eingemachte. Dann entließ er die Volksmenge und kam in das Haus, und seine Jünger traten zu ihm und sprachen, deute uns das Gleichnis vom Unkraut des Ackers. Er aber antwortete und sprach, der den guten Samen sät, ist der Sohn des Menschen, das ist Jesus. Der Acker ist aber die Welt, der gute Same aber sind die Söhne des Reiches, und das Unkraut aber sind die Söhne des Bösen. Der Feind aber, der gesät hat, ist der Teufel der Ernte. Die Ernte aber ist die Vollendung des Zeitalters. Die Schnitter aber sind die Engel. So. Die dann die Menschen einsammeln, sind die Engel. Die, die Menschen zu Jesus bringen, sind Engel. Und die Bösen ins Verderben bringen, sind die Engel. Die haben, das ist ihr Job, wird das sein. Das ist nicht nur an dieser Stelle, das wird auch an vielen Stellen in der Offenbarung deutlich. Nur als Beispiel. Nein, dann zu viel. Ich gucke auf die Uhr, das wird zu viel. Das müsst ihr mir jetzt echt glauben. Aber wenn ich sie einfach in der Offenbarung lesen und ihr werdet, da tauchen nämlich die ganz viel auf, die Engel. Und gerade wenn Jesus sein Volk sammelt und die Bösen zum Gericht sammelt, dann geht ein Befehlsruf an Engel mit der Sichel dann zu ernten. Das ist dann. Also Engel spielen bei der Wiederkunft eine große Rolle. Sie werden sammeln. Und das nur als Beispiel. Also die spielen bei Jesu Lehre eine sehr, sehr, sehr wichtige Rolle. Bei seiner Ankunft und er sagt, wer mich verleugnet von den Menschen, den werde ich verleugnen vom Himmel, vom Vater und von seinem Himmel und von seinen heiligen Engeln, die mit dem kommen werden. Also überall, wenn es um die Wiederkunft geht, spielen die Engel eine große Rolle. Bei Paulus spielen sie übrigens auch in seiner Lehre eine große Rolle. Welchen Bezug werden wir zu den Engeln haben? Das, ja, wir werden über Engel richten. Allein das ist schon gewaltig. Was für eine Stellung die Gemeinde bekommt, was für eine Rolle die Gemeinde bekommt. Das muss in 1. Korinther 6, Vers 3 sein. Vers 3, ganz genau. Da geht es darum, dass die untereinander streiten, dass die dann vor die Gerichte gehen und weltliche Gerichte über die Belange der Gemeinde entscheiden lassen. Und Paulus sagt, das geht doch gar nicht. Wie könnt ihr die Welt über euch richten lassen, über die Belange der Gemeinde? Ihr wisst nicht, was für eine Rolle die Gemeinde haben. Die Gemeinde wird die Welt richten mit dem Christus. Die Gemeinde wird Engel richten. Schaut mal Vers 3, Kapitel 6, Vers 3. Wisst ihr nicht, dass wir Engel richten werden, wie viel mehr, wie viel mehr über Alltägliches? Auch da spielen Engel eine Rolle. Okay, also das sind nur ein, zwei, drei Beispiele. Die Bibel ist voll davon. Aber das ist jetzt nichts Neues für euch gewesen, oder? Das ist bekannt. Was ich damit sagen will, ist, wenn man einfach mal genau hinschaut, die tauchen überall auf. So, jetzt möchte ich mit euch ein paar Punkte besprechen. Ein paar biblische Fakten über die Erschaffung der Engel kurz anschauen. Wann sind sie erschaffen, von wem sie erschaffen, so über den Zustand, wie sie erschaffen worden sind. Und dann ein bisschen über das Wesen der Engel, also was ist die Beschaffenheit, mit euch ein bisschen darüber nachdenken. Und da gibt es, und dann über ihre Ordnung und dann über besondere Engel, so in der Bibel. Und ich habe zwar fast schon am Ende, ja, und dann müssen wir eigentlich auch über den Fall der Engel reden, vergesst die Fragen. Da ergeben sich eigentlich genug Fragen. Und dann, ich würde auch gerne mit euch noch über den Engel des Herrn sprechen, der zum Beispiel im Alten Testament sehr häufig vorkommt, und dann ein, zwei, drei Beispiele euch zeigen, wer das ist und warum er da vorkommt und wie. So, die Bibel ist voll davon, alles also sehr spannend. Von daher, lass uns das die Zeit auskaufen. Ein paar biblische Fakten. Also Engel sind erst einmal geschaffene Wesen. Das ist die wurden geschaffen. Und somit gibt es einen Zeitpunkt, in dem sie geschaffen worden sind. Und es gibt einen Schöpfer, den sie geschaffen hat. Aber Engel sind geschaffene Wesen. Und wir starten in den Psalmen. Psalm 148, Vers 5, gibt uns da ein bisschen Einblick. Nicht nur, dass sie geschaffen sind, sondern da wird auch gesagt, warum sie geschaffen worden sind. Psalm 148, das ist fast einer der letzten Psalmen. Bevor wir da kurz hineinschauen, wozu hat Gott alle Dinge geschaffen? zum Preis seiner Herrlichkeit, zu seiner Ehre. Und dazu gehören die Engel auch. Und dass die ganze Schöpfung dazu geschaffen worden ist. Es gibt kaum einen Psalm, der so herrlich das komplett alles beschreibt. Psalm 148, falls ihr mal das zu Hause mal durchlesen wollt. Psalm 148, Vers 5 wird explizit von ihnen gesagt. Ich lese ab Vers 1 bis 5 einfach mal bis dahin. Halleluja! Lobt den Herrn vom Himmel her, lobt ihn in den Höhen. Lobt ihn all seine Engel, lobt ihn alle seine Herrscharen. Das ist die Umschreibung von Engel und dann nämlich alle Engel, viele, das sind die Herrscharen. Und dann lobt ihn Sonne und Mond, lobt ihn alle leuchtende Sterne, lobt ihn ihr Himmel, der Himmel und ihr Wasser, die ihr oberhalb des Himmels seid. Loben sollen sie den Namen des Herrn, denn er gebot und sie waren geschaffen. Er gebot und sie waren geschaffen. Also Engel sind keine Götter oder Untergötter oder sonst irgendwas, die existieren auch nicht von Ewigkeit her. Engel haben eine Geburtsstunde. Engel sind auch Geschöpfe Gottes und somit sind sie geschaffen worden, haben auch einen Anfang. Engel sind geschaffene Geschöpfe Gottes. So, über Matthäus 22, 30, die Stelle, die wir gerade gelesen haben, brauche ich nicht aufschlagen, haben wir gelesen, dass sie sich nicht vermehren. Sie sind geschaffen worden, aber sie vermehren sich nicht. Das heißt, wie Menschen, sie vermehren sich nicht. Das heißt, Gott hat sie von Anfang an in einer bestimmten Zahl geschaffen. Und allein bedenkt, ob jetzt jeder einen Schutzengel hat in dem Sinne von dienstbare Geister. Aber zumindest schickt Gott für die Gläubigen, richtig? Das haben wir letztes Mal gelesen. Überleg mal, wie viele Menschen es gibt, wie viele Engel es braucht. Überlegen wir, wie viele Engel Gott geschaffen hat, von Anfang an. Das heißt, in einem Nu oder in einem Augenblick, als Gott die Engel geschaffen hat, hat er sie nämlich in einer bestimmten Zahl geschaffen. Und diese Zahl kann niemand zählen. Diese Zahl wird unter anderem beschrieben in Hebräerbrief, Kapitel 12, Vers 22. Ja, gerne.
Wurden die alle auf einmal geschaffen oder untereinander steht da gar nicht?
Wissen wir gar nicht, nee. Ja, also die Engel wurden geschaffen, das heißt, es gab eine Zeit, also Ewigkeit und da gab es keine Engel und dann hat Gott sie geschaffen und dann waren sie da. Ob er erst einen, dann zweiten oder ob er sie in der Reihenfolge, es gibt eine gewisse Reihenfolge bei den Engeln, das heißt eine Ordnung, ob er in den, wir wissen es nicht. Da dürfen wir nicht darüber hinausgehen, was die Schrift uns einfach nicht sagt, aber wir wissen, dass sie geschaffen worden sind, somit haben sie einen Anfang. So, Kapitel 12. Habe ich schon Vers gesagt, 22. Paul, Hebräerbriefschreiber sagt, sondern ihr seid gekommen zum Berg Zion und der Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem und zu Myriaden von Engeln, einer Festversammlung. Also, er spricht, dass wir, wenn wir gläubig geworden sind, wir haben Anteil an etwas. Unter anderem an Zion, an diesem himmlischen Jerusalem, das eigentliche Zion, das heißt die eigentliche Stadt Gottes. Und das ist nicht hier auf dieser Erde, das ist da im Himmel. Und das ist das eigentliche Jerusalem. Und dann spricht er sich von diesem himmlischen Jerusalem und sagt das zu Myriaden von Engeln. Und das ist eine Umschreibung von, ganz unzählbar, das sind Myriaden von Myriaden. Es gibt eine andere Umschreibung von Tausende mal Tausende und Zehntausende mal Zehntausende. Ich glaube in der Offenbarung, Kapitel 5, das gucken wir uns doch. Das ist eine andere Umschreibung von, es ist einfach unzählbar, ganz viele. Offenbarung, Kapitel 5. Ist okay, wenn wir ganz viel blättern jetzt, einfach, dass man einfach die Stellen mal sieht, wo steht das überall alles. Offenbarung, Kapitel 5, Vers 11. Und ich sah und ich hörte eine Stimme vieler Engel rings um den Thron her und um die lebendigen Wesen und um die Ältesten und ihre Zahl war 10.000 mal 10.000 und 1.000 mal Tausende. So, das ist auch wieder eine andere Umschreibung von Myriaden, eine Umschreibung unzählbare Menge. Gott hat sie geschaffen in einer unzählbaren Menge, also für uns unzählbar in sehr, sehr, sehr viele. Wer hat sie geschaffen? Gott, ja, das ist schon mal gut. So was, genau. Aber wenn wir nochmal genauer hinschauen, ich sage mal so, wen beauftragte Gott, all das zu schaffen? Jesus. Darf ich ein, zwei, drei Stellen zeigen, dass er wirklich alles geschaffen hat. Und somit hat er auch Engel geschaffen. Schaut mal mit mir Kolosser, Kapitel 1, Vers 16. Kolosserbrief. Diese Stelle hat Viktor, wenn ich mich nicht irre, am Sonntag vorgelesen, gell? Ja. Eine wunderschöne Stelle. Ja, auch wenn ich mich da voll auf die Predigt konzentriere, aber wenn ich sowas höre, denke ich, oh, voll gute Stelle. Kolosser, Kapitel 1, Vers 15 folgende. Ganz genau. Schaut mal, da heißt es, er ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene aller Schöpfung, denn in ihm ist alles in den Himmel und auf Erde geschaffen. In ihm ist alles im Himmel und auf Erde. Und im Himmel gehören die Engel auch eben dazu. Und dann heißt es, und jetzt wird es deutlich, was das bedeutet. Schaut mal, Vers 16. Denn in ihm ist alles im Himmel und auf Erde geschaffen worden. Das Sichtbare und das Unsichtbare. Es seien Throne und Herrschaften oder Gewalten oder Mächte. Und das ist eine Umschreibung für die himmlische Welt. Da gibt es bestimmte Ordnungen, eine Engelsordnungen auch. Dazu kommen wir gleich, um ein bisschen... Da spricht die Bibel mit anderen Beschreibungen. Aber die Bibel kennt eine Unterscheidung der Himmelswelt in verschiedenen Ordnungen, Mächten, Gewalten in der Himmelswelt. Epheserbrief spricht viel darüber, dass unser Kampf nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen solche Ordnungen ist. Aber Jesus ist der Schöpfer. So, Jesus hat die Engel gemacht. Das Gleiche findet ihr im Hebräerbrief, Kapitel 1. Ihr werdet merken, dass wir in bestimmten Briefen immer wieder reinkommen. Das heißt, in diesen Briefen findet man viel davon. In Hebräerbrief, Kapitel 1, auch einer der schönsten Einstiege in einen Brief, die ich kenne. Das ist, ich mag das sehr, weil es uns gleich sofort auf das ausrichtet, worauf es ankommt. Schaut mal, da heißt es, nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat, durch die Propheten oder in den Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn, den er zum Erbteil aller Dinge eingesetzt hat, durch den er auch die Welten gemacht hat, er, der Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und Abdruck seines Wesens ist und alle Dinge durch das Wort seiner Macht trägt, hat sich, nachdem er die Reinigung von Sünden bewirkt hat, zu Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Also, Jesus ist der, der die ganze Schöpfung geschaffen hat. Er hat die ganze Schöpfung geschaffen. Durch das Wort, richtig? Und er sprach und es wurde. Und dieses Wort wurde Fleisch, dieses Schöpferwort. Und alles ist durch und zu ihm. Und nichts ist, was nicht er geschaffen hat. Das ist ganz frei übersetzt, was in 1. Johannes Kapitel, also Johannes Evangelium Kapitel 1, glaube Vers 2 steht oder 3. Okay? Alles hat er geschaffen. Also Jesus hat auch die Engel geschaffen. Er hat die Engel gemacht. So, es gibt viele weitere Stellen, die wir da auch miteinander anschauen können. Okay, also, wann hat er sie geschaffen? Wann ist der Zeitpunkt? Geht man mit den Hiob? So, heute ganz viel blättern. Wenn wir in Hiob gehen, kurz vor dem Psalmen, Hiob 38, bekommen wir von Gott selbst einen interessanten Hinweis darauf. Die Auseinandersetzung bei Hiob ist ja eigentlich zwischen Gott und einem der Engel, die Gott gemacht hat, nämlich den Teufel, der dann rebelliert und Gott erteilt ihm eine Lektion. Davon kriegt der Hiob aber bis zum Lebensende nichts mit. In dem Sinne, der weiß gar nicht, dass da ein anderes Spiel noch gespielt wird und kämpft natürlich und denkt, was soll das Ganze? Und dann offenbart sich Gott und nachdem Gott ihm zeigt, wer er ist, dann wird er stumm. Und ohne jetzt auf alles Antworten zu bekommen, das fand ich faszinierend. Er bekommt nicht so die logische Antwort, alles klar, darum leide ich, alles klar, okay Gott, du bist groß, du bist souverän. Das ist nicht das. Sondern je mehr er begreift, wer Gott ist, umso kleiner wird er und dann reicht ihm das auch. Und Gott spricht mit dem und sagt, Freundchen, was kannst du tun? Also wenn du auf dem gleichen Level wie ich bist und die Dinge geschaffen hast, die auch geschaffen hast, dann können wir miteinander streiten und darüber diskutieren, ob das, was ich tue, auch gut ist oder nicht. Und wenn du wirklich da auf dem Level angekommen bist, dann höre ich mir auch deine Meinung an und denke, okay, lass uns, kann man überdenken. Könnte man ja vielleicht auch anders machen, gell? Weil wir meinen ja, Gott beraten zu müssen, permanent sagen, Gott, so geht's ja gar nicht. Das kann ja nicht funktionieren. Das Beste ist nochmal, das glaube ich nicht, das kann ich mir nicht vorstellen. Und Gott sagt, oh stimmt, du kannst dir nicht vorstellen, ja, dann muss es schlecht sein. Dann habe ich einen Fehler gemacht, weil du kannst dir nicht vorstellen. Dein Gedanken und deine Intelligenz ist ja der Maß aller Dinge. Ja. Und so in dieser Art und Weise begegnet Gott und sagt, okay, schauen wir uns den Maß aller Dinge mal an. Und da spricht er auch unter anderem, was er geschaffen hat. Und auch über die Engel. Schaut mal, Kapitel 38, Vers 6 lesen wir. Nee, ab Vers 4. Ab Vers 1, dann haben wir den Zusammenhang. Ich überfliege, dann sehe ich, oh, das aber klingt auch gut. Und dann, oh, das klingt auch gut. Da antwortete der Herr dem Hiob aus dem Sturm und sprach, wer ist es, der den Ratschluss verdunkelt mit Worten ohne Erkenntnis? Gürte doch wie ein Mann deine Lenden, denn dann will ich dich fragen und du sollst mich belehren. Also steh dich hin und jetzt frage ich dich und dann sagst du mir, ja, belehrst du mich mal. Und dann sagte, wo warst du, als ich die Erde gegründete? Wo warst du? Warst du dabei, als das Ganze losging? Wo warst du, als ich die Erde gegründete? Teile es mit, wenn du Einsicht kennst. Wer hat ihre Maße bestimmt, wenn du das kennst? Oder wer hat über ihr die Mastnur ausgespannt? Worauf sind ihre Sockel eingesetzt? Oder wer hat ihren Eckstein gelegt? Als die Morgensterne miteinander jubelten und alle Söhne Gottes jauchzten. Und hier ist die Bezeichnung von Söhne Gottes für Engel, weil das ist der Kontext vom Hiob-Brief. Da heißt es, und die Söhne Gottes kamen bei Gott, vor Gott, und dann kam auch der Teufel damit. Ja, also da ist ganz klar, dass es hier nicht einfach um Menschen geht, denn bevor die Erde gelegt war, gab es noch keine Menschen. Hier ist sehr deutlich und sehr klar, dass die Söhne Gottes hier in diesem Zusammenhang die Engel sind. Und wann wurden sie geschaffen? Als oder vor? Vor, das heißt, Engel gab es, da gab es die Erde noch gar nicht. Und als Gott die Erde geschaffen hat, was haben die Engel gemacht? Die flitten aus. Die staunten darüber. Oh, ja, Wahnsinn. Gott, Mensch, du kannst aber Dinge machen. Das hätten wir uns niemals gedacht. Überleg mal, die Engel, diese herrlichen Wesen, die staunen, als Gott das Universum geschaffen hat. Da wohnen sie nämlich nicht drin. Die gab es nämlich vorher. Das ist, Himmel ist nicht bei Gott, die Himmelswelt, das ist im Universum. Aber als Gott das Ganze, überleg mal, die sitzen da in der Schulbank und Gott beginnt die Schöpfung zu machen. Und sie staunen von Tag zu Tag. Überlegt euch mal. Und und dann ist der erste Tag, boah. Und der zweite Tag, und dann schreibt sofort auf, oh, weißt du, nicht vergessen. Und dann geht es Tag für Tag. Und da bleibt ja Gott nicht stehen, weil die Erde ist ja nur ein Teil, weil dann schuf Gott einen Menschen. Und dann denken sie, was ist das? Und warum? Und dann passiert Dinge und die denken, ja, und dann wissen wir, wer diese Dinge. Und das heißt, all das, was passiert, und die Engel sind im Himmel und die jubeln und staunen und lernen Gott kennen. Mehr und mehr. Sie lernen mehr und mehr Gottes Herrlichkeit, Gottes Kraft, Gottes Wesen, Gottes Macht durch diese Dinge, durch die er Dinge schafft. Ist das so quasi von Angesicht zu Angesicht? Jein. Ich denke, von Angesicht zu Angesicht, dann würden sie sofort vergehen. Ich glaube persönlich nicht, dass die Engel Gott genauso, also von Angesicht zu Angesicht so sehen können. Ich glaube, darum heißt das dann, dass die Engel vor dem Thron Gottes mit den Flügeln ihre Augen verdecken. Und andere die Füße, richtig? Und mit den anderen, da flattern sie. Ja, die können den Ohr, warum, was ist das Bild? Wenn sie einfach so diesen herrlichen Gott anschauen, die würden vergehen. Und wenn sie den Boden berühren würden, auf den, die würden vergehen. Das ist das Bild, denke ich. Woran können Sie aber Gott sehen und seine Herrlichkeit? Durch die Schöpfung an seinen Werken. Und Gott sagt, wollt ihr sehen, wie ich bin? Oh, bitte offenbare dich uns. Schau mal. Und Gott beginnt sich zu offenbaren durch Dinge, die er tut und durch Dinge, die er sagt. Ja. Ja. Mhm. muss man vom Zusammenhang, muss ich mir noch genau anschauen, aber zuerst mal, hier lernen wir das Bild vom Action, das heißt, wer hat die Erde bestimmt und sie ausgerichtet und gesagt, wie sie aussehen soll? Also so wie Jesus Eckstein der Gemeinde ist, das heißt, er richtet die Gemeinde an ihm aus. So, wer hat gesagt, wie funktioniert die Erde? Der Mensch, oh, Gott hat es gemacht. Also ihr merkt schon, je mehr ein bisschen darüber nachdenken, umso wir verstehen, warum Hiob immer kleiner wurde, weil er denkt, da kann ich leider nicht mit. Ja, da kann ich leider nicht mit. Okay, also, die wurden vor der Grundlegung der Welt geschaffen. Und was ist ihr Zustand? Schlagen wir mal Markus 38 auf. Ich merke, ich muss schon ein bisschen Gas geben. Markus 8, 38. 38 gibt es ja nicht, gell? Jawohl, ich habe schon Zeit gespart und 8 vergessen zu sagen. Kapitel 8, Vers 38. Habe ich mir notiert. Ich hoffe, dass ich mir das Richtige notiert habe. Ja, genau. Da heißt es denn, wer sich meiner und meine Worte schämt unter diesem ehebrechischen und sündigen Geschlecht, dessen wird auch der Sohn des Menschen schämen, wenn er kommen wird, in der Herrlichkeit seines Vaters, das heißt mit der Macht und mit der Kraft, die vom Vater ihm gegeben ist, zum Gericht, in der Herrlichkeit seines Vaters mit den Engel, mit den heiligen Engeln. Also die Engel sind von ihrem Wesen, also von ihrem Zustand erstmal heilig. Was bedeutet heilig? Dann, wenn wir das Wort nochmal abgesondert, ganz genau. Heiligkeit in der Grundbedeutung bedeutet abgesondert, andersartig, aber abgesondert zu einem bestimmten Zweck und Dienst geheiligt. So wie die Tempel, im Tempel die Geräte und alle, die werden für einen bestimmten Zweck beiseite gestellt. Das bedeutet heiligen. Die Gemeinde ist heilig, weil sie für Gott beiseite gestellt, herausgerufen wird, Ekklesia. Okay? Also die Engel, und dann, das bedeutet aber nicht, dass sie so geblieben sind, gell? Denn es gibt auch unheilige Engel. Die Bibel spricht von gefallenen Engeln und redet sie über ihn als Dämonen. Das sind die gefallenen Engel, das sind nicht Heilige. Und Jesus spricht explizit, wenn er kommt mit den heiligen Engeln. Okay, also ein paar Eckdaten, nicht zu viel, aber ein paar Eckdaten über die Erschaffung der Engel. Also sie sind Geschöpfe genauso, von Gott, von Jesus Christus geschaffen, für einen bestimmten Zweck beiseite gestellt. Für einen bestimmten Zweck auch geschaffen. Und einer der Zwecke ist unter anderem, Gott anzubeten. Und wie bei uns auch, wie schafft Gott bei uns Anbetung? Er zeigt uns sein Wesen, er zeigt uns sein Handeln. Und das bringt in uns, im besten Fall. Im schlechtesten Fall, das kann ich nicht glauben. Das, nee. Ich wirklich, ja. Es gibt so einige kostbare Perlen, über die ärgert sich die Gemeinde, statt Gott dafür anzubeten. Also, lass uns einen Schritt weitergehen. Also wir haben jetzt über ihre Schaffung gesprochen kurz und lass uns kurz nachdenken über das Wesen der Engel. Also etwas haben wir gesehen, die sind nämlich vom Zustand heilig, also so wurden sie geschaffen in den Zustand. Und jetzt erstmal, die Engel haben eine Persönlichkeit. Die Engel sind keine neutralen Roboter-Dinger, die da rumschwirren und machen das, wozu sie programmiert worden sind. Die Engel haben ihre eigene Persönlichkeit, das heißt, sie haben Verstand, das heißt, sie haben Gefühle, das heißt, sie haben Willen, was eine Persönlichkeit unter anderem ausmacht. Wenn wir meinen, dass das Besondere, der Privileg des Menschen, der Schöpfung, die Krönung der Schöpfung, dass wir einen freien Willen haben, das ist das nicht, was uns ausmacht. Es ist nicht das, was uns über alles stellt, weil dass wir einen freien Willen haben. Und ich glaube, dass wir einen freien Willen haben. Das möchte ich nicht bestreiten. Aber die Engel haben genauso einen freien Willen. Ein deutlicher Beweis, und das liegt ja nahe, ich glaube, da muss ich euch nicht davon überzeugen, ist ja der Fall des Satans, des eines der Engel, und dann der ein Drittel der Engel mitzieht in die Rebellion. Und es könnte nicht sein, wenn er nicht sich gegen Gott entscheiden könnte. Überlegt mal die Tatsache, er hat sich wo gegen Gott entschieden? Im Himmel. Das gibt einige Hausaufgaben, gell? oder einige Fragezeichen, die dann sofort kommen. Was? Und ich persönlich, das ist aber kommt später, das hat was mit dem Fall des Teufels, das hat was vor grundlegender Welt zu tun. Also der Fall des Teufels ist nicht nachdem die Welt geschaffen worden war, sondern der Fall des Teufels ist bevor die Welt geschaffen war. Und das heißt, das, was Gott mit der Welt und alles schafft, hat was damit zu tun, was auch da im Himmel passiert ist. Das hat was damit zu tun, dass wir dann später diese Engel richten werden. Das hat was damit zu tun, dass die Gemeinde eine Gegenstandslektion für die himmlische Welt ist, dass die bestimmte Dinge lernen oder sehen. Aber die haben Verstand, die haben Willen, die haben Gefühle. Ich werde jetzt die Stelle nicht nachlesen, aber damit ihr nachgucken könnt, Lukas 8, 28 folgende, also nicht aufschlagen, weil wir kommen jetzt zu anderen wegen der Zeit. Falls jemand aufschreiben möchte, 2. Timotheus 2, 26, Judas 6, gibt es keine Verse, keine Kapitel, meine ich. So. Aber, und jetzt ist wiederum, bedeutet das, dass sie, obwohl sie einen freien Willen haben, Engel alles tun können, was sie wollen? Nee, gell? Aber Menschen schon. Bei Engeln ist es so, die haben freien Willen, aber sie können nur in dem Rahmen ihren freien Willen leben, in dem Rahmen, in dem Gott es zulässt. Bestes Beispiel nochmal Hiob. Hiob ist das eins der besten Beispiele, wo Gott Grenzen setzt. Und innerhalb von dem darfst du dich bewegen. Und das war sein, natürlich, und er lebt das aus und kostet das aus, aber darüber hinaus kann er nicht gehen. Warum? Weil Gottes Wille größer ist als sein Wille. Weil Gott der Schöpfer und souverän ist. Freunde, wenn es bei Engeln so ist, bei Menschen auch. Bei Menschen auch. Ja. Bei den Engeln hoffen wir, dass es so ist. Gell? Und das hat ja Auswirkungen. Wenn der Teufel alles tun könnte, was er wollte, das wäre schlimm, oder? Gut, dass das eine ist, dessen Wille größer ist als der Wille des Teufels und dass er mehr Macht hat als der Teufel und ihn in seine Schranken weisen kann. Gut, oder? Wer findet es gut? Das ist gut. Ja. Ich sage, das ist das Besondere des Menschen. Das ist etwas, was den Menschen in die Ebenbildlichkeit geschaffen wurde. Das ist die Menschen, die Engel sind nicht in diese Gemeinschaft berufen, nämlich der Leib Christi zu sein. Die Engel sind nicht in die Gemeinschaft berufen, die Braut Christi zu sein. Aber Menschen. Da flippen die Engel voll aus, dass sie das. Weil, das lese ich euch kurz vor. Die können das echt nicht raffen. Schaut mal, 1. Petrus. Kennt die Stelle, gell? Aber das sehe ich noch mal kurz lesen. 1. Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 12. Ab Vers 10, dann wissen wir, um was es geht. Im Hinblick auf diese Rettung, und es geht die Rettung der Menschen, es geht ums Evangelium, suchten und forschten die Propheten über die an euch erwiesene Gnade weissagten. Also die Propheten weissagten über die Rettung von uns. Alle Propheten, die geschrieben haben, haben von der Rettung in Jesus Christus im Blick auf uns geschrieben. Wahnsinn, gell? Gott hat das ihnen nämlich offenbart. Und die Propheten wussten, was Gott tun möchte. Und schaut mal, Vers 11, sie forschten, auf welche oder was für eine Zeit der Geist Christi, der in ihnen war, hindeutete, als er die Leiden, die auf Christus kommen sollten und die Herrlichkeit danach vorher bezeugt. Also ihr Suchen und Forschen war nicht, ob der Christus kommen wird, ob es einen Christus braucht, sondern die einzige Forschung, die sie betrieben haben, war ihre Neugier auf was für eine Zeit, das wussten sie nicht. Wann wird der Messias kommen? Wann geht das Ganze, wann ist die Erlösung? Wann startet sie sozusagen? Aber ihnen war die Zeit nicht klar. Ihnen war klar, dass es passiert, aber nicht wann es passiert. Okay? Und das ist übrigens das Alte Testament. Und jetzt schaut man Vers 12. Ihnen wurde es offenbart, dass sie nicht sich selbst, sondern euch dienten im Hinblick auf das, was auch jetzt verkündigt worden ist, durch die, welche euch das Evangelium verkündigt haben, im Heiligen Geist, der vom Himmel gesandt ist, in welche die Dinge Engel hineinzuschauen begehren. Sie wünschen sich. Ihnen und euch ist Dinge offenbart worden, wo die Engel noch gerne hineinschauen möchten. Engel wissen nicht alles, haben nicht alle Erkenntnis. Sie können nur, die wissen nur die Dinge, die Gott ihnen sagt und die Gott ihnen genauso offenbart wie uns. Aber die staunen über die Rettung und über den Plan Gottes, den Gott mit den Menschen und mit der Gemeinde. Und sie begehren da hineinzuschauen in die Tiefe, in die breite Höhe und denken, was hat Gott da geplant? Sie staunen darüber, über das. Und sie singen, wie Jesus das sagt im Psalmen, sie preisen Gott darüber. Also, sie haben einen Willen, Verstand, müssen genauso denken, genauso prüfen, genauso sich entscheiden. Macht das Sinn, gegen Gott rebellieren, ja oder nein? Bin ich der Größte oder nicht? Bin ich der Schönste oder nicht? Ist es gut, dass ich nur Gott anbete und niemand mich anbetet, ja oder nein? Es fühlt sich bestimmt gut an, wenn Leute auch mir applaudieren und nicht immer den anderen. Das hat was mit Gefühlen, das hat was mit Hochmut, mit all diesen Dingen zu tun. Ja. Okay, lass uns 2-3 Schritte weitergehen. Als nächstes, Engel sind, also die haben Persönlichkeit, sind persönlich, Person ist nicht richtig, Persönlichkeit ist besser, glaube ich, ausgedrückt, und sind Geistwesen. Das spare ich jetzt an vielen Beweisstellen, die ich hier habe, aber ich glaube, das ist etwas, wovon ich euch nicht überzeugen muss, oder? Die werden als Geister bezeichnet. Und zwar unter anderem zum Beispiel gefallene Engel, unreine Geister, Geistwesen, Pneumata.
Aber sie können sich für die Menschen sichtbar machen.
Jawohl, das zeigen sich sichtbar, steht bei mir. Ganz genau. Das heißt, sie sind in der Lage, wenn sie dürfen, eine menschliche Gestalt können sie annehmen. Das heißt, ihre Beschaffenheit, ihr Körper ist in der Lage, sich... Die sind nicht unter diese Gesetzmäßigkeiten gebunden wie der Mensch.
Warte mal. Ich meine, wenn sie dann Menschen sind, können sie sich einen aussuchen oder was?
Keine Ahnung. Ob das letztendlich wirklich hier dann, wie soll ich sagen, ob da jetzt so ein Mensch entsteht oder ich glaube eben nicht, dass da jemand wirklich buchstäblich Mensch in den Sinne wird, weil wir werden sehen dann bei dann, die verschwinden von heute von im Nu, oder? Denkt an die zwei Engel, die bei Sodom und Gomorra waren. Bei Abraham und so weiter. So, Freunde, ich will nicht spekulieren. Ich weiß es schlichtweg nicht. Mich hat noch keiner besucht und ich habe noch keinen die Hand gegeben. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich sogar, aber keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ja. Genau, Johannes sagt... gastfreundlich sein, sondern ihr habt keine Ahnung, ob ihr nicht schon mal einen Engel zu Hause hattet. Ja. Ist euch mal passiert, morgens, ihr habt einen Gast, der halb morgens aufgestanden, der war weg? Könnte sein, dass es ein Engel war. So. Oder aber der Geldbeutel muss da geblieben sein. Oder war einer da, morgens aufgestanden, ist einer da. Okay, ja, wie kommst du rein? Okay, also... was wir über sie wissen, sie können menschliche Gestalt annehmen. In der Schrift sehen wir aber meistens, nein, immer, dass sie männliche Gestalt annehmen, wenn die Engel kommen. Ist die Rede von maskulin da. Ja, die wissen, dass es ein Engel ist. Die können ja, also wir haben ja verschiedene Berichte. Zu einem, das muss ich noch machen. Die raffen erst später, dass das ein Engel war. Sie denken, da redet ein Mensch mit ihnen. Bei anderer Gelegenheit sehen sie die Herrlichkeit des Engels. Die fallen auf den Boden, haben Angst, weil sie denken, oh, was passiert jetzt hier? So, also die nehmen, die können in dieser verschiedenen Gestalten wahrnehmen. Die können zum Beispiel in Träumen erscheinen. Sie können in Tags erscheinen. Und das tun sie auch. Und das taten sie auch. Da haben wir genug Berichte. Die haben übernatürliche Fähigkeiten. Die gehen zu dem Petrus, komm, hör schon mal auf. Und dann laufen sie durch die Türen hindurch. Und interessanterweise, Petrus läuft ja mit durch, gell? Wuhu! Das ist schon nicht schlecht, ja. Und dann gehen sie durch und der Petrus, was passiert? Die Ketten fallen ab. Und da steht da, und er denkt, ich träume nur, ich werde gleich aufwachen und merken, oh, schöner Traum gewesen. Und dann merkt er, nein, es ist so gewesen, der Engel war weg. Also, die haben Kräfte und in dieser Weise sind sie uns hoch überlegen. Da können wir nicht sagen, ja, komm mal her, Engel. Leg dich mal an mit mir. Zeig mal, was linke Hacke ist. Bitte? Ja. Mit wem hat er da gekämpft? Auf den will ich so gerne heute noch kommen. Mit dem Engel des Herrn. Hat er den Herrn da gekämpft. Also, das von ihrer Rangordnung erstmal, jetzt erstmal, sind sie höher als die Menschen? Doch. Ja, später nicht. Wann sind sie nicht höher? Wann ist der Mensch höher als die Engel? Und wann werden wir sie über sie richten? Wenn wir in Christus bei ihm sind, mit regieren werden. Der Mensch in sich selbst hat keine Autorität über die Engel. Nur in Christus. Ja. Der Hebräerbrief sagt nämlich, dass die, schaut mal, Hebräer 2. Wenn wir mal, bitte? Das kannst du nicht. Deswegen bin ich bin sehr, sehr skeptisch über die ganze, ich habe jetzt den Namen nicht genau, es gibt so bestimmte Begrifflichkeiten. Echt? Gewagt. Ja, der Herr hat befohlen. Und sie schauen das Angesicht Gottes in Matthäus 18 und reagieren auf das, was Gott tut und handelt und nicht auf uns. Ja? Und auch dieser geistliche Kampf und dass die ganze Städte von Engeln freigebetet werden von den bösen Engeln und dass man den Engeln befiehlt. Und nein, ich sehe da keine Grundlage von der Schrift. Ich habe mein Lieblingsprediger, der John MacArthur, sagt, ich weiß nicht, ob ich es euch schon mal erzählt habe, ich musste so schmunzeln, weil der erzählt es noch immer auch so gut. Und dann sagt er, er war von der Pastorenkonferenz, viele Pastoren eingeladen. Und dann saßen sie da und dann kam der Leiter der Konferenz nach vorne und sagt, wir wollen beten, stehen wir auf. Dann stehen sie auf und dann sagt er, und dann neige ich meinen Kopf und will gerade beten und dann hört er, Satan, wir binden dich. Und sagt, ich war geschockt. Da sagen wir, shocking. Ich will zu meinem Herrn beten. Ich sage, lass uns beten. Und dann betet er zum Teufel. Als ob, und dann, wir binden dich. Und dann sagt er, ja, und scheinbar lassen wir auch immer wieder los, weil da muss man immer wieder binden. Das ist ein. Nein. Überlegt mal, selbst wenn die Engel miteinander in ihrer Unterordnung, in Rangordnung miteinander mit Respekt umgehen, weil sie da so ein, so ist ein, wie viel gebührt das Menschen? Diese Judasstelle, kennt ihr die? Ja, wo der Michael zu ihm sagt, der Herr schelte dich. Und er wagte nicht ein lästerliches Wort gegen ihn zu sagen, als nur zu sagen, der Herr schelte dich, nicht ich schelte dich, du bist eben besiegt. Nein, der Herr. Das heißt Michael, das ist ein gewaltiger Engel. Der begegnet dem Teufel mit allem höchsten Respekt. Und dann meinen wir, aus dem Teufel eine Witzfigur machen zu können, nämlich mit Dreizack und mit einem Schwanz und mit einem Ziegenkopf und das ist die Figur aus dem Mittelalter. Das war die Art und Weise, den Teufel zu verjagen, über sich lustig zu machen. Wenn wir über ihn lachen, dann haben wir keine Angst über ihn. Nein. Das ist. Es gibt nämlich eine gewisse Ordnung. Achso, über die Rangordnung, ja, wollten wir nur ganz kurz. Hebräer 2, 7 bis 9 muss es stehen. Ja, genau, schaut mal. Das ist auch. Wenn man da mal die Brille hat, dann liest man das hier. Hier steht, da geht es um die Menschwerdung Jesu, richtig? Jeder wird Mensch. Und schaut mal, wie die Bibel beschreibt. Du hast ihn ein wenig unter die Engel erniedrigt. Mit Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. Das heißt, er wurde Mensch. Das heißt, unter die Engel. Mensch sein heißt unter den Engeln sein. Okay. Also. Lass uns zwei, drei Sachen noch kurz anschauen. Es gibt nämlich eine gewisse Ordnung, finden wir in der Bibel. Allein die Tatsache, dass die von Herrschaften und Gewalten und Thronen spricht, finden wir eine gewisse Ordnung. Nur als Beispiel, wir haben den Begriff Erzengel. Und jetzt, was ich jetzt sage, sage ich mit aller Vorsicht, weil wenn ich dann so Dinge, die so zementiert sind, weil da haben wir jetzt nicht einen klaren Bericht der Schrift, wo er sagt, das ist der und das ist die Ordnung und der hat halt hier Rang das und das ist zweiter Rang und der dritte Rang, das haben wir in der Schrift nicht. Aber wir sehen einfach in der Art und Weise, wie über ihn die berichtet werden und welche Funktion sie wahrnehmen, merken wir, dass es nämlich höhere und niedrigere Engel gibt. Und es macht Sinn oder deutlich, ich denke, es ist sehr wahrscheinlich, dass zum Beispiel Michael, von dem wird als Erzengel gesprochen, und es scheint so, dass es einer ist. Man findet keinen anderen Begriff als Erzengel. Und das vom Rang. Und das ist nur Michael. Michael nimmt eine besondere Stellung ein. Dann wird aber geredet auch von Fürsten. Zum Beispiel, das haben wir letztes Mal angeschaut, bei Daniel, richtig? Dass es ein Fürst Persiens und so weiter gibt. Das heißt, dass bestimmte Engel über bestimmte Gebiete regieren. Und die haben, kennt ihr das Buch von C.S. Lewis? Lili, weißt du jetzt noch, wie es heißt? Ein Brief an einen Unterteufel, glaube ich, heißt das. Da gibt es ein kleines Büchlein. C.S. Lewis ist ja ein brillanter Autor. Und der hat aber es interessant geschrieben. Er schreibt, wie ein Unterteufel einen Auftrag hat, einen Menschen vom Glauben abzubringen. Und er schreibt immer Briefe an seinen Oberteufel, der ihm dann Tipps gibt. So. Und da ist so diese, sozusagen die Briefkorrespondenz wird dann aufgeschrieben. Er verarbeitet dann viele, viele Weisheiten, viele Wahrheiten mit drin. Es ist keine Bibel, es ist kein theologisches Buch. Aber, und das ist, vieles ist natürlich Spekulation. Aber es ist interessant mal zu lesen, wie, da gibt es einen, der sagt, hey, mein Menschenskind, ist doch klar, wenn du das und das machst, dann wird das und das passieren. Du musst das und das machen. Wenn er jetzt beten will, dann musst du das und das machen. Und so, da gibt es so ein Brief an den Unterteufel, heißt es, glaube ich, von C.S. Lewis. Echt? Ja? Ist das gleich? Ja? Aber von dem. Bitte? Das ist wahrscheinlich, weil das kommt mir nicht so. Nee, das ist was anderes. Okay, ich denke, das hat was mit dem Rang zu tun. Ganz genau, der Oberste an Rang, Höchste, genau. Und dann haben wir zum Beispiel die Bezeichnung von Cherubim. Und wir können da sehen, was die, wenn es um Cherubim geht, welche Funktion sie wahrnehmen. Wir sehen, dass sie zum Beispiel um den Thron Gottes sind, manche schreiben, sie bewachen die Heiligkeit Gottes, so wie Wächter. Ja, ich tue mich schwer damit, ja. Aber was wir sehen, sie sind einfach vor dem Thron Gottes, sie haben eine Funktion direkt beim Thron Gottes. Dann haben wir zum Beispiel eine Beschreibung von Seraphim. Auch die sind beim Thron Gottes, aber da sieht man mehr, dass sie den Dienst der Anbetung, des Lobpreises haben. Und so finden wir einfach verschiedene Bezeichnungen der Engel und mit verschiedenen Beschreibungen der Funktionen, die da wahrnehmen. Wir haben sogar auch Namen, mit Namen werden sie bezeichnet, zum Beispiel Gabriel heißt Gott hält. Übernimmt die Funktion eines Botschafters. Der Engel, ein Großteil sehen wir in der Schrift, die haben eine Funktion, nämlich Botschaften Gottes zu übermitteln. Also Gabriel übernimmt die Funktion, Michael übernimmt eine bestimmte Funktion. Und ich, wenn ich mich nicht täusche, er hat auch Michael, so wie der Fürst Persien gibt, so ist der Michael ein Fürst für Israel. So, also aus manchen Stellen kann man, denke ich, das sehen. Aber genauso, wenn man in die Offenbarung geht, sieht man, dass Engel über die bestimmten Teile der Schöpfung Gottes herrschen. Zum Beispiel manche haben die Verantwortung für Wasser, die andere für Feuer. Und dann wird ihnen die Macht gegeben, mit Feuer nämlich alles zu verbrennen und so. Also dass die Engel auch, die regieren mit die Schöpfung, die lenken mit die Schöpfung. Gerichtsengel, all diese Dinge. Vor allem in der Offenbarung. Über einen, das mache ich heute noch, das ist mein Ziel, lass uns mal ganz kurz was über den Engel Jahwes anschauen. Im Alten Testament finden wir ganz viele Verweise von dem Engel des Herrn, Engel Jahwes. Ja? Und jetzt gehe ich mit euch ein, zwei, drei Stellen durch und anhand von diesen Stellen können wir... Also ein paar Gedanken, ein paar Stellen zum Engel des Herrn. Wir können so viel sagen, dass der Engel, also dass im Alten Testament Engel auftauchen, die mehrere Engel, keine Frage, aber es wird auch vom Engel des Herrn geredet und das ist eine Christophanie. Das heißt, wenn im Alten Testament vom Engel des Herrn ist, glaube ich, und ich bin da nicht alleine, dass es hier eine Manifestation Jesu ist, vor seiner Menschwerdung. Das heißt, hier spricht Jesus als, und wird als der Engel des Herrn bezeichnet. Er ist nicht Mensch geworden, er kann menschliche Gestalt annehmen. Aber da sehe ich den Unterschied in der wirklichen, in der buchstäblichen Menschwerdung Jesu. Es ist etwas anders als eine menschliche Gestalt annehmen, wie die Engel das tun können. Und so im Alten Testament ist das, wenn vom Engel Jahwes, Engel des Herrn, die Rede ist, dann können wir sagen, hier offenbart sich Jesus, hier redet Jesus, hier zeigt sich Jesus in einer Art und Weise, wie wir sonst nicht finden. Und ich möchte das euch kurz zeigen und auch belegen, warum ich das glaube. Also hier beim Engel des Herrn ist eine vor-neutestamentliche Erscheinung Jesu Christi. Ein paar Stellen, um euch das zu zeigen. Wir gehen zu 1. Buch Mose, dann kurz 2. Buch Mose und dann Richter. Was lacht ihr da? Ja, das hat nichts mit mir zu tun. Alles klar, sehr gut. Da bin ich beruhigt. 1. Buch Mose, Kapitel 16, Vers 7. Die Begebenheit von Hagar kennt ihr und Ismael, richtig? Hagar flieht mit Ismael und dann schaut mal Vers 16, Kapitel 16, 1. Buch Mose, Vers 3 starten wir. Und Abraham hörte Sarahs Stimme. Vers 3. Da nahm Sarai, Abrahams Frau, ihre Magd, die Ägypterin Hagar, nachdem Abraham 10 Jahre im Land Kanaan gewohnt hatte, und gab sie Abraham, ihrem Mann. Ach so, nee, das ist zu früh. Alles klar. Also da, Vers 7, ist richtig. Die Geschichte kennt ihr. Also sie demütigte sie und sie floh, richtig? Vers 7. Und der Engel des Herrn fand sie an einer Wasserquelle, in der Wüste, an der Quelle, auf dem Weg nach Schur. Und er sprach, Hagar, Magd Sarais, woher kommst du und wohin gehst du? Und dann ist die ganze Diskussion, und nicht Diskussion, er bringt sie wieder zurück, er sagt, sie zurückgehen. Aber da taucht das auf, und zum ersten Mal dieses Engel des Herrn, spricht mit der Hagar und gibt ihr Hinweis auf das, was sie tun sollte, dass sie zurückgehen soll. Und dann schaut man Kapitel 21. Ich zeige euch ein paar Stellen und dann zeige ich euch aus dem Buch Richter, wer wirklich ist. Kapitel 21, Vers 17 haben wir eine ähnliche Begebenheit. Auch wieder Hagar und Ismael, diesmal nicht auf der Flucht, sondern sie müssen gehen. Und sie denkt, sie müssen jetzt sterben und die Situation ist hoffnungslos. Vers 16 nehmen wir mit. Und sie ging und setzte sich gegenüber hin, einen Bogenschuss weit entfernt, denn sie sagte sich, ich kann das Sterben des Kindes nicht ansehen. So setzte sie sich gegenüber hin, erhob ihre Stimme und weinte. Gott aber hörte die Stimme des Jungen. Da rief der Engel des Herrn, der Hagar, vom Himmel zu und sprach zu ihr, was ist denn Hagar? Fürchte dich nicht, denn Gott hat auf die Stimme des Jungen gehört. Dort, wo er ist, steh auf, nimm den Jungen und fasse ihn bei der Hand und so weiter. Vers 19. Und Gott öffnete ihre Augen und sie sah einen Wasserbrunnen. Was auffällt ist, der Engel spricht vom Himmel. Das taucht immer wieder. Also wenn man jetzt den genau sich anschaut, müssen wir auf die Hinweise schauen. Und unter anderem, das ist jetzt als Beispiel, in der Geschichte taucht das mehrmals auf, spricht er zu ihr vom Himmel. Kapitel 22, ab Vers 11. Da heißt es wieder, schaut mal, da rief ihm der Engel des Herrn vom Himmel her zu und sprach: Abraham, Abraham. Und da sagte: Herr, hier bin ich. Und er sprach: strecke deine Hand nicht nach dem Jungen und tu ihm nichts, denn nun habe ich erkannt, dass du Gott fürchtest, da du deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast. Interessant, gell? Der Engel spricht und sagt: Abraham, stopp. Und dann sagt er nicht: oh, Gott hat mir gesagt und so, gell? Sondern dann redete er als Herr zu ihm. Der Engel des Herrn sagt: ich habe erkannt, du liebst mich. Ja. So, dann geht man mit 2. Mose 3. Das ist die Berufung Moses. An dem brennenden Dornbusch. Auch diese Begebenheit ist euch bekannt. Kapitel 3, Vers 2. Ja, da Moses steht, da brennt ein Dornbusch und er fragt sich, was hier los. Schaut mal Vers 2. Da erschien ihm der Engel des Herrn in einer Feuerflamme mitten aus dem Dornbusch. Wer redet mit Mose da und sagt, ich bin der ich bin? Es ist der Engel des Herrn, der aus dem Dornbusch redet. Ich meine, das ist hier die Christophanie, das heißt hier, das ist Christus. Es wird noch besser. In Richter, Kapitel 1, jetzt gehen wir ins Buch Richter, vor Samuel, genau. Richter, Kapitel 2, 1 bis 4, auch bei der Berufung der Richter taucht immer wieder dieser Engel des Herrn auf. Schaut mal, Kapitel 2, Vers 1. Und der Engel des Herrn kam von Gilgal herauf nach Bochim und sprach: ich habe euch aus Ägypten herausgeführt und euch in das Land gebracht, das ich euren Vätern zugeschworen habe. Und ich sage, ich werde meinen Bund mit euch nicht brechen in Ewigkeit. Auch wiederum, hier spricht Gott eigentlich, aber dann heißt es Engel des Herrn. Geht gerne. Ich denke, das ist wiederum, das ist dieses typische hebräische Offenbarung. Um da ein Bild über den Engel des Herrn zu bekommen, reicht nicht eine Stelle, sondern wir haben verschiedene Hinweise. Und wenn es im ersten Buch Mose vom Himmel die Rede ist, dann wissen wir, woher kommt das Ganze. Also woher kommt er? Aber das ist noch nicht, das reicht nicht. Das bedeutet nicht, dass er nur vom Himmel her redet. Aber dann wissen wir, okay, das ist vom Himmel. Und dann hier bekommen wir gleich noch eine neue Perspektive. Und jede Erwähnung mit dem Engel des Herrn zeigt uns ein ganzheitliches Bild von ihm. Schaut mal Kapitel 5, Vers 23 im Buch Richter. Da ist um das Siegeslied Deborah und Baraks. Und dann bin ich da richtig, 5, 23. Verflucht, Meros, sprach der Engel des Herrn, verflucht, ja, verflucht seine Bewohner, denn sie sind dem Herrn nicht zu Hilfe gekommen, denn dem Herrn zu Hilfe unter den Helden. Also sie besingen, das ist Prophetie, und unter anderem spricht der Engel des Herrn das Gericht über sie aus. Nur Gott kann dieses Gericht aussprechen. Und jetzt kommen zwei Passagen, die gewaltig sind, Kapitel 6. Kapitel 6, Vers 11 bis 24 ist der nächste Abschnitt. Und da geht es um die Gideons Berufung. Ja? Und da passiert auch, wer beruft Gideon? Und das ist genau das Gleiche, da ist der Engel des Herrn, Vers 11. Und der Engel des Herrn kam und setzte sich unter die Terebinte, die bei Ofer war, die ganzen Namen, Joasch, dem Abisritter, gehörte, und sein Sohn Gideon schlug gerade Weizen aus in den Kelter, um ihn von Midian in Sicherheit zu bringen. Da erschien ihm der Engel des Herrn und sprach zu ihm: der Herr ist mit dir, du tapferer Held. Gideon aber sagte zu ihm: bitte, mein Herr, wenn der Herr mit uns ist, warum hat uns denn das alles getroffen? Und wo sind alle seine Wunder, von denen uns unsere Väter erzählt haben, wenn sie sagten, der Herr hat der Herr uns nicht aus Ägypten heraus herauskommen lassen. Jetzt aber hat uns der Herr verworfen und so weiter. Und er klagt und er offenbart, der findet die Berufung, den Engel des Herrn. Und die ganze Rettungsgeschichte ist eine Rettungsgeschichte an den Tag Midians, wie Gott immer minimiert, und zu zeigen, so wird das sein, nämlich nicht durch Kraft und Herz, sondern durch meine Hand allein. Auch da ist die Berufung durch den Engel des Herrn, wenn der Richter, nämlich der Retter, berufen wird. Und jetzt kommen wir zu meinem Favorite, zu meinem persönlichen, das ist Kapitel 13. Und das ist die Berufung vom Stärksten der Richter. Gell? Ihr kennt den? Simeon. Und die Berufungsgeschichte ist ja, Simson, ist sehr interessant. Denn die Mutter war ja zuerst genauso unfruchtbar. Und immer wieder taucht es in der Bibel auf. Gell? Und da auch das Gleiche. Schaut mal, Kapitel 13, ab Vers 2 lesen wir. Da war nun ein Mann aus Zora von einer Sippe, der Daniter, sein Name war Manoach. Seine Frau aber war unfruchtbar und gebar nicht. Und der Engel des Herrn erschien der Frau und sprach zu ihr. Sieh doch, du bist unfruchtbar und gebärst nicht, aber du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Das klingt schon fast weihnachtlich, gell? Ja. Also. Und dann sagt eben, dass er nur Zyrener sein soll, das heißt, dass nicht kein Wein trinken und so weiter, gell? Und die Frau kommt nach Hause und sagt zu ihrem Mann, oh, du glaubst nicht, was mir passiert ist. Da war ein Mann und der hat mir all diese Dinge gesagt. Aber weißt du, ich habe mich nicht getraut, ich habe ihn nicht gefragt, woher er kommt und wie der heißt. Aber hat mir solche wunderbaren Dinge gesagt. Und dann hat dieser Mann sehr weise Gott gebeten und sagt, oh Herr, wenn es wahr ist, damit wir wissen, wie wir mit unserem Sohn, der ja geboren werden soll, richtig umgehen, dann schick uns nochmal bitte diesen Engel des Herrn, damit wir wirklich ihn richtig erziehen. Und das Gebet wird erhört der Engel des Herrn kommt wieder. Und schaut mal Vers 9. Und Gott hörte auf die Stimme Manoachs, der Engel Gottes kam noch einmal zu der Frau, als sie gerade auf dem Feld saß und Manoach, ihr Mann, nicht bei ihr und so. Und die geht sofort hin und sagt, hey Mann, komm zurück, komm, jetzt ist er da. Und die kommen ihm entgegen und dann fragt der Mann diesen Engel des Herrn, bist du's, der ihr das gesagt hatte? Und er sagt, ja, das bin ich. Und schaut mal, und dann ab Vers 13, da sprach der Engel des Herrn zu Manoach, vor allem, was ich der Frau gesagt habe, soll sie sich hüten. Vor allem, was vom Weinstock kommt, soll sie nicht essen. Wein und Rauchtrank soll sie nicht trinken und sie soll nicht unrein essen. Alles, was ich ihr geboten habe, soll sie beachten. Und Manoach sagte zu dem Engel des Herrn, wir hätten dich gern zurückgehalten und dir ein Ziegenböcklein zubereitet. Doch der Engel des Herrn sprach zu Manoach, richtig, ja, Manoach. Wenn du mich auch aufhieltest, ich würde nicht von deinem Brot essen. Willst du aber ein Brandopfer zubereiten, opfere es dem Herrn. Manoach hatte nämlich nicht erkannt, dass er der Engel des Herrn war. Also er denkt, dass irgendein Mann da ist. So, also das war nicht in dieser Erscheinung mit dem Lichtglanz und Gewalt und Macht, sondern er dachte, er ist ein Mann. Das sagte Manoach zum Engel des Herrn. Wie ist dein Name? Wenn dein Wort eintrifft, möchten wir dich ehren. Doch der Engel des Herrn sprach zu ihm, warum fragst du mich nach meinem Namen? Er ist zu wunderbar. Das ist Name Gottes. Ist das. Wer bist du? Ja. Und dann nahm Manoach das Ziegelböcklein und das Speisopfer und opferte dem Herrn auf dem Felsen. Er aber vollbrachte Wunderbares, nämlich der Engel des Herrn. Und Manoach und seine Frau sahen ihm zu. Es geschah nämlich, als die Flamme vom Altar zum Himmel emporstieg, da fuhr der Engel des Herrn in der Flamme des Altars hinauf. Manoach aber und seine Frau sahen zu, fielen auf ihr Angesicht zur Erde. Sie merken, oh, das ist nicht einfach nur ein Mann hier. Und dann passiert Folgendes. Der Engel des Herrn aber erschien Manoach und seine Frau danach nicht mehr. Da erst erkannte Manoach, dass es der Engel des Herrn war. Und schaut mal, was seine Reaktion ist. Und Manoach sagte zu seiner Frau, ganz sicher müssen wir jetzt sterben, denn wir haben Gott gesehen. Wir haben Gott gesehen. Das ist nicht irgendein Mensch gewesen, sondern der Engel des Herrn. Wir haben Gott gesehen. Ja. Also, von daher, das ist nun eine weitere Stelle, die uns zeigt, also in der Engel des Herrn im Alten Testament, das ist die, wie gesagt, die Christophanie, die Manifestation Jesu vor der Menschwerdung. Es ist nicht einfach einer der verschiedenen Engel in diesem Sinne. So, dann gehen wir jetzt Aufgabe der Engel, Fall der Engel und ein paar Exkurse, aber das lassen wir jetzt. Das reicht von der Zeit. So, soweit will ich machen. Das, denke ich, reicht auch. Und es gibt nichts Schöneres, als bei Jesus stehen zu bleiben, bei dem Engel des Herrn. Nur ein kleiner Einblick in die Lehre der Bibel über die Engel, und die sagt nicht wenig darüber. Ich möchte euch ermutigen, dazu forschen, die Stellen aufzuschreiben, die euch begegnen, zu notieren. Und wenn sie unklar sind, Fragezeichen da an den Rand zu schreiben oder auf ein Notizbuch und nachzuforschen. Ja, die Bibel sagt uns vieles. Ich will so enden, ist schon interessant. Wer hat Mose berufen? Jesus, gell? Wer hat mit Hagar gesprochen? Jesus. Wer hat Gideon eingesetzt? Jesus. Schon. Ja. Und deswegen sage ich Jesus als Mitte der Schrift. Im Alten wie im Neuen Testament. Ich würde gerne noch beten zum Abschluss. Und jetzt dürft ihr noch mal aufstehen. Herr, dass wir dich sehen und erkennen dürfen und am Leben bleiben, das ist nämlich der Grund, weil du bist der einzige Weg, wie man den Vater begegnen kann und nicht sterben. Und so wie die Eltern von Simson. Sie hatten Angst und sind nicht gestorben. Warum? Weil du ihnen erschienen bist. Du bist der Ort der Gnade. Du bist der Ort der Barmherzigkeit. Du bist der Ort, der langsam zum Zorn und größeren Gnade und Treue bist. In dir können wir Gott begegnen. Und ich danke dir dafür, dass du uns erschienen bist. Jesus, dass du, der Schöpfer der ganzen Welt, uns erschienen bist und uns den Vater offenbart hast in seiner Herrlichkeit. Danke, Herr, dafür. Danke für dein Wort, danke für die Offenbarung deines Wortes, danke, dass wir da unser Glauben gestärkt wird und wir wachsen dürfen in der Kenntnis deiner selbst. So möchte ich jeden Einzelnen anbefehlen, dem Wort deiner Gnade, Herr, wenn jetzt auch die Gemeindebibelschule vorbei ist und keine Lektionen mehr folgen, Herr, das bedeutet nicht, dass das Studium der Schrift nicht mehr weitergeht. So schenke ich ihnen ein brennendes und ein suchendes und ein fragendes Herz, dass sie nach dir suchen und dich erkennen. Offenbare du durch ihnen, öffne in die Augen des Herzens und nicht nur ihnen, mir genauso, Herr, dass wir mehr und mehr erkennen, wie herrlich du bist. Segne sie, Herr. Amen.